Dies ist der zweite Teil des Artikels Ludwig XIV. Dieser Artikel steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Wirtschaft. Als Ludwig XIV. 1661 die Herrschaft antrat, war Frankreichs Staatshaushalt durch den letzten Krieg mit Spanien stark angespannt. Ludwig förderte enorm den Geldkreislauf, indem er große Summen für seine Kriege, für das Hofleben, Kunst und Kultur ausgab. Große Geldmengen verschwanden durch Korruption in der französischen Bürokratie. Ludwig selbst schreibt, Zitat: Als Mazarin starb, da herrschte viel Unordnung in der Verwaltung meines Königreiches. Ludwig XIV. Setzte sich zum Ziel, dieses Chaos auszurotten und klare Ordnung in den staatlichen Strukturen Frankreichs herzustellen. Als erstes ließ er 1661 seinen Finanzminister, Oberintendanten der Finanzen, Nicolas Fouquet, verhaften, weil sich dieser an den Einnahmen des Staates bereichert hatte, um das luxuriöse Schloss Vaux-le-Vicomte erbauen zu können. Ein deutliches Zeichen für dessen Nachahmer. Ludwig XIV. Ernannte den genialen Colbert, den Gründer des Merkantilismus, zu seinem neuen Generalkontrolleur der Finanzen. Das Amt des Finanzministers wurde abgeschafft und durch einen Finanzrat ersetzt, dem der König und Colbert vorstanden. Etwas Unerhörtes, denn ein König hatte sich eigentlich nicht um etwas so Unschickliches wie Geld zu kümmern. Indem Colbert die Korruption bekämpfte und die Bürokratie neu organisierte, konnte er die Steuereinnahmen mehr als verdoppeln, ohne neue Steuern erheben zu müssen. So war es Ludwig möglich, bereits am Anfang seiner persönlichen Regierung eine Steuersenkung zu erlassen und so ein schnelleres Wachstum der französischen Wirtschaft zu erreichen. Die Wirtschaft wurde durch die Einrichtung von Handelskompanien und Manufakturen gefördert. Besonders die französische Luxusindustrie wurde bald führend in Europa und darüber hinaus. Mit Waren wie Gobelin-Teppichen, Spiegeln, Spitzen, Goldschmiedearbeiten und Möbeln, die in ganz Europa begehrt waren, erzielte die Krone Spitzenprofite. Nach innen wurde Nordfrankreich einer Zollunion unterworfen, um so innerfranzösische Handelshemmnisse abzubauen. Colberts Versuche, eine einheitliche Zollbarriere für das ganze Königreich zu errichten, scheiterten jedoch an lokalen Handelsprivilegien. Das französische Steuersystem enthielt Handelssteuern, aide, douane, Salzsteuer, gabelle und Landsteuer, taille. Durch veraltete Regelungen aus dem Feudalismus war der Adel und der Klerus von dessen direkten Steuern befreit, die von der Landbevölkerung und der aufstrebenden Mittelklasse, der Bourgeoisie, aufgebracht werden mussten. Vermutlich wurde die französische Revolution auch vom Ärger über dieses Steuersystem genährt. Allerdings ist unter Ludwig XIV. Die Tendenz festzustellen, den Adel und Klerus der direkten Steuer zu unterwerfen. Zur Zahlung der indirekten Steuern waren diese ohnehin verpflichtet. Der König führte die Capitation, eine Kopfsteuer, ein, von der die unteren Schichten kaum erfasst wurden, aber von der die beiden hohen Stände in vollem Umfang betroffen waren. Selbst die Prinzen von Geblüt und der Dauphin mussten den höchsten Steuersatz zahlen. Auf diese Weise wurde der Hochadel zum ersten Mal unvermittelt an der Finanzierung des Staates beteiligt. Beim Tode Ludwig XIV. War Frankreich das reichste Königreich Europas, mit überdurchschnittlichen Staatseinnahmen, welche die Finanzen anderer Staaten bei weitem übertraf. Allerdings betrugen die Staatsschulden durch die harten Anforderungen des Spanischen Erbfolgekrieges 3,5 Milliarden Livre. Ein Betrag, der erst im Jahr 1725 endgültig getilgt war. Dies ändert aber nichts an der enormen Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Frankreich verfügte über das zweitgrößte Handelsvolumen und eine deutlich positive Handelsbilanz. Nur die Holländer vermochten höhere Gewinne mit ihren internationalen Handelskompanien zu erzielen. Frankreich war ein strukturell stabiles und ressourcenstarkes Land, das mit über 20 Millionen Einwohnern das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Europas war. Persönlichkeit. Ludwig XIV. War für seinen Charme und seine Freundlichkeit bekannt. Er brachte jedem die Höflichkeit entgegen, die ihm gebührte. Selbst vor Mägden zog er den Hut. Seine wichtigsten Eigenschaften waren jedoch eine unerschütterliche Menschenkenntnis und ein scharfer Verstand. Mit deren Hilfe legte er solchen Arbeitseifer an den Tag, dass er die meisten Herrscher der Geschichte darin weit übertraf. Das Regieren fiel ihm leicht, denn er hatte eine geradezu professionelle Einstellung zu seiner Arbeit. In Sitzungen ermüdete er niemals und hörte jedem aufmerksam zu, der das Wort an ihn richtete. Ludwig XIV. Schätzte hohe Bildung und seine Kenntnisse in Politik und Geschichte waren gefürchtet. Auch zeichneten ihn enorme Willenskraft aus, so begegnete er Schmerzen und Situationen der Todesgefahr mit völliger Gelassenheit und Selbstbeherrschung. Dennoch wurde er auch im hohen Maße von Egozentrik beherrscht, einem hohen Selbstwertgefühl. Er wurde von einem starken Drang nach Ruhm und Reputation geleitet, aber auch vom Gefühl der Pflichterfüllung gegenüber dem Staat und seinen Untertanen. Als Kavalier war Ludwig XIV. Vorbildlich. Seine Anziehungskraft auf schöne, kluge Frauen ist bis heute legendär. Frauen spielten in seinem Leben eine große Rolle, besonders als Mätressen. Familie war ihm wichtig, besonders seinen Kindern schenkte er hohe Aufmerksamkeit. Als Vater und Großvater war er fürsorglich und liebevoll. Seine unehelichen Kinder legitimierte er ausnahmslos, erhob sie in den Prinzenrang und verheiratete sie mit Prinzen und Prinzessinnen von Geblüt. Der König schätzte Vergnügungen. Als Liebhaber und Förderer des Balletts tanzte er bis zu seinem 30. Lebensjahr ausgesprochen gern. Er war auch ein ausgezeichneter Reiter, liebte die Jagd, das Schauspiel und besonders die Musik. Mit zahlreichen Künstlern unterhielt er freundschaftliche Beziehungen. Man sagt ihm nach, er hätte von den Bourbonen die Lebensfreude, von den Medici die Kunstliebe und von den spanischen Habsburgern die majestätische Würde geerbt. Kunst macht Politik. Die Herrschaft Ludwig XIV. Nennt man zu Recht das Grand Siècle. Der König hatte die Absicht, die besten Künstler, Architekten, Maler, Poeten, Musiker und Schriftsteller für Frankreich arbeiten zu lassen. Er entfaltete ein noch nie dagewesenes Mäzenatentum mit der Absicht, die gesamte Kunstlandschaft Frankreichs zu beeinflussen, zu prägen und zu lenken, um sie im Interesse königlicher Politik zu instrumentalisieren. Die Kunst stand im Dienste der Verherrlichung des Königs und seiner Ziele, ganz nach barocker Manier. Das Ansehen des Königs und des Staates sollte gesteigert werden. Dazu wurde Ludwigs Minister Colbert damit beauftragt, Literatur, Kunst und Wissenschaft zu fördern. Dem Minister wurde die Organisation Gloire des Königs überlassen. Zahlreiche Institutionen wurden auf allen Gebieten der Kunst und Wissenschaft gegründet. 1663 die Akademie der Inschriften und die Akademie für Malerei und Skulptur. 1666 die Akademie der Wissenschaften. 1671 die Akademie der Architektur. 1672 die Akademie der Musik. Im Sinne der Selbstdarstellung des Monarchen sind auch die Feste in Versailles zu verstehen. Die Repräsentation des Königs diente dem Ansehen des Staates in aller Welt. Einige Künstler erklommen im Dienste des Königs ungeahnte Höhen. Hier wären besonders Lully auf dem Gebiet der Musik und des Tanzes zu nennen, aber auch Molière, der für Ludwig XIV. Zahllose Bühnenstücke verfasste. Beide Künstler zusammen zeigten sich für die Organisation der königlichen Spektakel verantwortlich. Daneben sind noch so berühmte Namen wie Boileau, La Fontaine und Racine zu nennen. Versailles. Der Bau des Schlosses von Versailles war Teil von Ludwigs Strategie zur Zentralisierung der Macht. Ludwig XIV. Vollendete die Bestrebungen der Kardinäle Richelieu und Mazarin und schuf einen zentralisierten, absolutistischen Nationalstaat. Er schwächte den Adel, indem er die Adeligen lieber zu Mitgliedern seines Hofes als zu regionalen Provinzherrschern machte. Zu diesem Zweck baute er Versailles, einen gewaltigen Palast vor den Toren von Paris, den der Hof am 6. Mai 1682 bezog. Die höfische Etikette nötigte die Adligen dazu, immense Geldsummen für ihre Kleidung auszugeben und ihre Zeit vor allem auf Bällen, Diners und anderen Festlichkeiten zu verbringen, die die alltägliche Routine des Hoflebens darstellten. Ludwig XIV. Soll ein fotografisches Gedächtnis gehabt haben, so dass er beim Betreten eines Ballsaals auf einen Blick feststellen konnte, wer anwesend war. Deshalb konnte kein Aristokrat, der auf die Gunst des Königs angewiesen war, seine Abwesenheit riskieren. Anstatt seine regionalen Angelegenheiten zu regeln und seine dortige Macht zu behalten, wetteiferte der Adel nun um solche trivialen Ehren wie die, dem König beim Ankleiden helfen zu dürfen. Dies erlaubte Ludwig, die schwächsten Adeligen in Positionen einzusetzen, die früher von der traditionellen Aristokratie beansprucht wurden. Und so ruhte die politische Macht fest in der Hand des Königs. Man kann nicht stark genug herausstellen, dass Versailles hauptsächlich nicht als Ort für das persönliche Vergnügen des Königs diente, sondern ein politisches Machtinstrument war. Durch die Bindung des Hochadels an den Hof geriet dieser nicht nur zunehmend in persönliche Abhängigkeit vom König, sondern wurde ebenso von Rebellionen und Machtkompetenzen ferngehalten. Das Schloss war mit einer Fülle von politischen Aussagen gefüllt, die jedem Besucher in der Anordnung der Räume, den Gemälden und Skulpturen, in den Gärten und Alleen begegnete. Die Sinnaussage war folgende: Der König ist der Garant für Ruhe, Ordnung und Wohlstand des Staates, der einzige Stellvertreter Gottes auf Erden, und niemand kommt seiner Macht gleich. Zitat: Das tägliche Leben Ludwig XIV. Vollzog sich weitestgehend in der Öffentlichkeit inmitten eines großen Hofstaates, der alles in allem rund 20.000 Personen umfasste. Unter die vornehme, adlige Hofgesellschaft mischten sich in den weiträumigen Schlossanlagen Besucher, Schaulustige und zumeist eine beträchtliche Zahl von Bittstellern. Im Prinzip stand jedem Untertan das traditionelle Recht zu, dem König Bittgesuche, Placés, zu überreichen. Seit 1661 hat Ludwig XIV. Jene Praxis reglementiert, zugleich aber auch gefördert. Der Monarch sah darin eine willkommene Möglichkeit, sich mit den unmittelbaren Sorgen und Nöten seiner Untertanen vertraut zu machen. Später wurde in Versailles jeden Montag im Raum der Garde des Königs ein großer Tisch aufgestellt, auf dem die Bittgesuche von ihren Überbringern deponiert wurden. Bis 1683 war der Marquis de Louvois Staatssekretär für das Kriegswesen und Minister (seit 1672) für die Weiterleitung dieser Gesuche verantwortlich. Sie wurden danach von den zuständigen Staatssekretären bearbeitet und alsbald – mit einem entsprechenden Bericht versehen – dem König vorgelegt, der dann jeden Fall persönlich entschied. Am Hof gab es neben großen Festveranstaltungen, Theater - und Musikaufführungen auch vielfältige andere Möglichkeiten der Zerstreuung bis hin zum Glücksspiel und zu Vergnügungen einfachster Art. Zitat nach Klaus Maletke. Siehe hierzu auch den Artikel Schloss Versailles. Paris. Ludwig XIV. War der Bauleidenschaft verfallen. Neben seinen Großprojekten in Versailles war Paris sein Hauptaugenmerk. Es ist sicherlich nicht wahr, dass Ludwig Paris nicht mochte. Dennoch kann man nicht leugnen, dass die Ereignisse der Fronde Spuren in seinem Denken hinterlassen hatten. Damals stürmten Aufständische das Schlafzimmer des Kindkönigs im Palais Royal, um sich zu vergewissern, dass dieser nicht geflohen war. Seither war Ludwig überzeugt, dass Paris nicht allen Sicherheitsbedürfnissen entsprach. Die Palastanlagen, welche ihm vorschwebten, konnte er hier ebenfalls nicht verwirklichen, denn er bevorzugte weite Aussichten und große Wasserflächen. Dennoch vernachlässigte er seine Hauptstadt niemals und ließ ihr alle nur erdenklichen Förderungen zuteilwerden. Sein Ziel war es, die Stadt in ein zweites Rom zu verwandeln und mit zahlreichen repräsentativen Bauten und Plätzen zu verschönern. Paris erlebte unter der Aufsicht Colberts einen Bauboom wie nie wieder in der Geschichte. Ludwig ließ das Louvre umbauen, die Stadtmauern von Paris schleifen und durch breite Boulevards ersetzen, zahlreiche neue Plätze, darunter die Place de Victoire und die Place Vendôme, erbauen. Des Weiteren Kirchen wie Saint-Roch und Val-de-Grâce, Brücken, den Pont Royal, Parkanlagen wie die Tuileriengärten und die Champs-Élysées, Triumphbögen und neue Stadtviertel, darunter die Faubourg Saint-Antoine und Saint-Honoré, errichten. Aber auch so praktische Maßnahmen wie eine durchgehende Straßenpflasterung, die ersten Straßenlaternen und frühe Formen der Kanalisation. Unter diesen Baumaßnahmen ist auch das Hôtel des Invalides mit dem Invalidendom zu nennen, wo die Kriegsversehrten kostenlos versorgt wurden. Auch das Observatorium für wissenschaftliche Studium und das Collège des Quatre Nations, das bis heute als Dienst des Institut de France dient, zählen dazu. Paris wuchs sprunghaft und war mit 700.000 Einwohnern die größte Stadt der Welt, in der schließlich durch Ludwigs Förderung 20% der intellektuellen Elite Europas wohnten. Die französische Hauptstadt wurde zum städtebaulichen und kulturellen Vorbild für den ganzen Kontinent. Andere Residenzen. Der französische Hof wechselte des Öfteren den Aufenthaltsort, verließ aber nur höchst selten die Nähe von Paris. Es gab einige Hauptresidenzen in der Umgebung der Hauptstadt, welche seit langem als Sitz der Könige dienten. Diese suchte Ludwig XIV. Auszubauen und zu verschönern. In Fontainebleau ließ er in den Gärten ein neues Barockparterre, einen großen Kanal und einen neuen Park anlegen. In Saint-Germain-en-Laye wurde die große Achse geschaffen und ebenfalls die Gärten neu gestaltet. Durch die Gartenarchitektur wurde André Le Nôtre, der Schöpfer des französischen Barockgartens, in ganz Europa berühmt. Im Schlosspark von Versailles ließ er sich mit dem Grand Trianon zudem ein Lustschloss errichten, welches wie Marly le Roi als Privatresidenz des Monarchen gedacht war. In Marly entstand ab 1678 eine imposante Anlage, die als einzige nicht der Öffentlichkeit zugänglich war. Hierher zog sich Ludwig XIV. Vom geschäftigen und stets öffentlichen Leben in Versailles zurück. Erscheinen durfte man nur auf ausdrückliche Einladung und eine solche galt als eine der höchsten Ehren im Leben eines Höflings. In der Umgebung der nunmehr zur Stadt erhobenen Anlage von Versailles entstanden zahllose Schlösser und Gärten, die von Angehörigen des Königshauses und vom Hofadel errichtet wurden. Hier suchte man Ruhe vom Hof und ging der Jagd nach oder lud den König für ein Fest zu seinen Ehren ein. All dies verschlang ungeheure Mengen Geld und der Adel war bald gezwungen, Pensionen vom König zu erbitten, um den Lebensstandard zu erhalten. So vergrößerte sich die Abhängigkeit der Adeligen weiter. Einfluss auf die Französische Revolution 1789. Ludwig XIV. Wird in Frankreich für seine tatkräftige Steigerung der nationalen Größe verehrt. Seine letzten Kriege belasteten jedoch die Staatsfinanzen sehr und zwangen ihn zum Ende seiner Herrschaft, die Landbevölkerung kontinuierlich mit hohen Steuern zu belasten. Nach dem französischen Historiker Alex de Tocqueville führte Ludwigs Schwächung der Aristokratie zusammen mit der Unzufriedenheit des Bürgertums, das sich zwar artikulieren konnte, aber keinen Zugang zur politischen Macht hatte, zu den politischen, sozialen und ökonomischen Unsicherheiten, die eine von vielen Grundlagen der Französischen Revolution bildeten. Werke: Mémoire pour l'instruction du Dauphin. Die politischen Memoiren Ludwigs XIV., eigentlich geschaffen, um den Kronprinzen in die Geheimnisse der Politik einzuführen, indem der König Rechenschaft über seine ersten Regierungsjahre ablegt. Ab 1670 geschrieben, umfassen die Memoiren die Jahre 1661, 1662, 1666, 1667 und 1668 sowie die Betrachtung über den Herrscherberuf von 1679 und die politischen Ratschläge an seinen Enkel Philipp V. von Spanien aus dem Jahre 1700. Sie stellen nicht nur einen Tatenbericht dar, sondern geben auch einen lebendigen Eindruck von der Weltanschauung und dem Realismus des Monarchen. Am Ende seiner Herrschaft wollte Ludwig XIV. Die geheimen Manuskripte im Kamin vernichten, nur das beherzte Eingreifen des Herzogs de Noailles und sein Talent, ihm diese " abzuschwatzen " retteten sie. 1749 übergab der Herzog die Manuskripte der königlichen Bibliothek. Maniéré de montrer les jardins de Versailles – Die Art und Weise, die Gärten von Versailles zu besichtigen. Dieser Führer stellt einen sehr intimen Einblick in das Wesen des Königs dar. Die königlichen Gärten hatten eine politische Funktion zu erfüllen. Ihre Aussage als Instrument des Staates war eindeutig. Ludwig XIV. Liebte seine Gärten sehr, weshalb er eigenhändig diese Anweisungen verfasste, mit deren Hilfe es möglich war, die Gärten in ihrer logischen Abfolge zu begehen und so den Kunstgenuss auf das Höchste zu steigern. Es sind 4 Versionen bekannt. Kinder: Kinder mit Maria Theresia von Spanien. Louise (geboren am 1. November 1661; † 1711) Anne-Elisabeth (geboren 18. November 1662; † 1662) Marianne (geboren 16. November 1664; † 1664) Marie-Thérèse (geboren 1667; † 1672) Philippe Charles (geboren 1668; † 1671) Herzog von Anjou (1668 – 1671) Louis-François (geboren 1672; † 1672) Herzog von Anjou (1672) Uneheliche Kinder: 4 Kinder mit Louise de la Vallière Charles (geboren 19. November 1663; † 1665) Philippe (geboren 7. Januar 1665; † 1666) Marianne (geboren 2. Oktober 1666; / 1739) bis 1680 verheiratet mit Louis Armand de Bourbon, Prinz von Conti Louis Comte de Vermandois (geboren 3. Oktober 1667; / 1683) Sechs Kinder mit Madame de Montespan Louis-Auguste Duc d'Humains (geboren am 31. März 1670; / am 14. Mai 1736) Louis-César Comte de Vessin (geboren 1672; / 10. Januar 1683) Louise-Françoise Mademoiselle de Nantes (geboren 1. Juni 1673; / 16. Juni 1743) Sie heiratete 1685 in Versailles Louis III de Bourbon, Prince de Condé. Louise-Marie, geboren am 12. November 1674, gestorben am 15. September 1681. Françoise-Marie, geboren am 9. Februar 1677, gestorben am 1. Februar 1749. Louis-Alexandre, Comte de Toulouse, geboren am 6. Juni 1678, gestorben am 1. Dezember 1737. Ein Kind mit Marie-Angélique de Fontanes, ein Sohn, geboren und gestorben im Jahre 1679. Siehe hierzu auch den Artikel Mann mit der eisernen Maske. Dieser Artikel steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Der Sprecher war Gambo Yaya